Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. Geboren ein Jahr vor Ende des Zweiten Weltkriegs in der Prignitz und aufgewachsen in der Altmark, ist für Friedrich Schorlemmer die Elbe zur Heimat geworden. Er wurde Pfarrer, genau wie sein Vater, und stand wie er in kritischer Distanz zur SED-Herrschaft. Er verweigerte den Wehrdienst und geriet damit in ständigen Konflikt mit der Staatsmacht. 1983, zum 500. Geburtstag Martin Luthers, schmiedete Schorlemmer symbolisch unter großer Beachtung ein Schwert zu einer Pflugschar um. Seitdem war er einer der auch im Westen bekanntesten Oppositionellen in der DDR. Vor 20 Jahren gehörte er zu den Mitbegründern des demokratischen Aufbruchs. Bald danach wechselte er in die SPD. Zu den vielen Ehrungen, die Friedrich Schorlemmer erhielt, gehörte 1993 der Friedenspreis des deutschen Buchhandels.
Aber ich bedauere, dass viele Leute, die jetzt in der Freiheit leben, nichts von der Freiheit haben.
Kritischer Blick auf beide Staaten.
20 Jahre nach dem Mauerfall hat sich Ihr Blick auf die DDR geändert. Sehen Sie die DDR vielleicht heute in einem milderen Licht?
Jedenfalls war ich, als sie existierte, sehr viel mehr dagegen, gegen alles, was da war, als ich das heute bin, weil ich manches doch differenzierter sehe, und zwar in dem Maße differenzierter sehe, wie andere sie nur noch einschwärzen und ein anderer Teil sie, sagen, für ein wunderbares Lebensprojekt halten. Ich möchte gern die Wirklichkeit in ihrer Komplexität und auch die Menschen in ihrer Widersprüchlichkeit, auch meine eigenen Widersprüche, jetzt deutlicher wahrnehmen. Das dürfen wir jetzt doch in der Freiheit, jedenfalls auf keinen Fall in alte Feindbilder in der oder der Richtung zurückfallen.
In Ihren Büchern wird ja deutlich, dass Sie gleichsam allergisch reagieren, wenn geborene Westdeutsche die Verhältnisse in der DDR heute kritisieren. Dann geraten Sie in eine Verteidigungshaltung. Warum?
Ja, das ist wie ein Kind, das aus einer Trinkerfamilie kommt. Wenn Fremde dann sagen, bei euch euer Vater, der trinkt und schlägt, dann verteidigt man seine Familie. Man darf nur nicht verschweigen, dass der Vater wirklich trinkt und schlägt. Und eine Verteidigungshaltung heißt, dass andere meinen, unser Leben deuten zu können und uns klar machen wollen, wie wir gelebt haben und warum wir so gelebt haben, ohne sich genau vorzustellen, wie sie gelebt hätten. Also ich sage manchmal in meinen Vorträgen, also ich wünsche denen, die über die DDR schreiben, einfach ein Jahr DDR unter einer Voraussetzung, dass sie nicht wissen, wann sie zu Ende geht, wie sie sich dann verhalten würden und da die Probe aufs Exempel zu machen. Ich finde, es ist mir häufig, das ist nicht in allen Fällen so, kommt mir das zu selbstgerecht daher. Aber es gibt Stimmen, etwa wie die von Richard von Weizsäcker, so. Da kann ich nur sagen, der hat sich darum bemüht, oder Hans-Otto Bräutigam und andere, bei denen ich damals schon spürte, dass sie uns verstehen wollten und die das heute auch tun.
Sind Sie vielleicht einfach auch ein starker Widerspruchsgeist, der sich damals gegen die Zustände in der DDR richtet und heute gegen die Verhältnisse im gemeinsamen Deutschland?
Also zunächst mal möchte ich keinesfalls irgendwie ein Querulant werden, der aus Prinzip immer dagegen ist. Ich bin mehr ein Mensch, auch von meinem Beruf her, mit einem Mut fürs Dafür, wie es Willy Brandt mal ausgedrückt hat. Wir dürfen nicht nur sagen, wogegen wir sind, auch wofür wir sind. Und ich werde oft als streitbarer Pfarrer verhandelt. Das stimmt gar nicht. Ich bin in Harmonie bedürftiger und harmonieliebender Mensch.
Vielleicht privat harmonieliebend und öffentlich ein streitbarer.
Nein, ich versuche, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Sprachlich so genau, wie es mir möglich ist, zu benennen und dabei nicht nach links und rechts gucken. Also nicht auf Beifall schielen, sondern was ich denke und was ich meine, auch sage. Also den Mut zu haben, zu sagen, was ist. Jedenfalls das, was ich sehe, wie es ist, und dagegen zu protestieren, wie es verschleiert wird, verschoben wird, manchmal auch übertrieben wird, andererseits auch in eine Weise, wie die Sprache in schlachtbereite Fronten gebracht wird. Dagegen möchte ich mich wehren. Das gehört zu meinem Lebenskonzept. Aber streitbarer Mensch bin ich eigentlich nicht, sondern ich bin eigentlich ein Mensch, der unglaublich gern Violinkonzerte hört.
Was Sie immer wieder sagen und schreiben, ist, dass Freiheit und Gerechtigkeit zusammengehören, dass es natürlich in der DDR daran gemangelt hat an der Freiheit, aber im gemeinsamen Deutschland an der Gerechtigkeit mangelt. Sind das gleichermaßen Defizite? Sind Sie heute gegenüber diesem Deutschland so kritisch, wie Sie es damals gegenüber der DDR waren?
Nein, ich bin jeden Tag, muss ich sagen, also das ist jetzt nicht als Bild gemeint, ich bin jeden Tag froh, dass ich im Geltungsbereich des Grundgesetzes lebe und dass unser Staatssystem mit der Gewaltenteilung doch insgesamt ganz gut funktioniert. Aber ich bedauere, dass viele Leute, die jetzt in der Freiheit leben, nichts von der Freiheit haben und sagen, was nützt mir es, alles sagen zu können, wenn keiner mehr nach mir fragt? Und dies im sehr direkten Sinne, also wo die Begabung, die Ausbildung, der Mitmachwille eines Menschen nicht mehr gefragt wird, sagt er, was nützt mir da die Freiheit? Und manche, die früher auch die Freiheit nicht so sehr entbehrt haben, wenn es ihnen denn einigermaßen ging, die fangen jetzt wieder an, die Gerechtigkeit, also sagen wir die Versorgungssicherheit mit Grundnahrungsbedürfnissen oder so, hoch zu preisen, ohne sich zu erinnern, wie entwürdigend das auch war, welche Bettelei man hatte, wenn man sich unterziehen musste, wenn man ein bestimmtes Buch wollte oder in der Zeit vor Weihnachten ein paar Apfelsinen, insofern man keine vom Besten geschickt bekam. Ich sah damals schon, dass militärische Lösungen der Konflikte, vor denen wir stehen, keine Lösung sind, sondern das Problem sind.
Ein Leben mit der Angst in der DDR.
Herr Schollmer, Sie sind ein Jahr vor Kriegsende 1944 geboren in Wittenberge in der Prignitz und in Werben in der Altmark aufgewachsen. In was für einem Elternhaus und in was für einer Heimat haben Sie als Kind und Jugendlicher gelebt?
Also das sind zunächst mal, es ist die Landschaft, es ist die Elblandschaft, die ich liebe. Und ich habe mit 9-jähriger Unterbrechung, in denen ich an der Saale lebte und dann nochmal 7 Jahre als Studentenfahrer in Merseburg, aber sonst immer in meinem Leben an der Elbe. Und an der hänge ich, an dieser Landschaft hänge ich auch. Und das Zweite sind die Menschen, mit denen ich aufgewachsen bin. Vor allem die Bauern, die Freunde meines Vaters waren und die vertrieben worden sind. Ich habe sehr, sehr früh die Angstatmosphäre dieses Systems erlebt, wie manche, weil sie ihr Soll, das sie gar nicht haben, erfüllen können, dann wegen Sabotage oder Boykotthetze oder so oder wegen Betrug oder so angeblich in die Zuchthäuser kamen und dann ihre Höfe verließen, wie das alles verfiel. Ich habe erlebt diese sowjetische Panzerwalze, die da ihre Übungen machte in unserer Gegend, auch schlimm, und gleichzeitig diese wunderbaren, einfachen Sowjetsoldaten. Ich habe erlebt die Angstatmosphäre der spätstalinistischen Ära. Ich habe, würde ich sagen, dumme und gefährliche Kommunisten erlebt und ich habe zugleich auch Menschen erlebt, die dafür Ideale sich eingesetzt haben. Das möchte ich beides auch heute noch auseinanderhalten. Und ich habe erlebt, was es hieß, zu einer Minderheit zu gehören, die anders dachte und die offiziell immer diffamiert wurde. Ich als Christ, das ist also erstens unwissenschaftlich, also da muss man irgendwie eine Geistesstörung haben, und zweitens gehört man zu einer Institution, die sich in der Geschichte schuldig gemacht hat. Das ist wohl richtig, aber über die Schuld, die die Kommunisten in den 70 Jahren ihrer Herrschaft auf sich gezogen haben, wurde natürlich nicht geredet, aber bei mir zu Hause wurde geredet. Und mein Vater hat mir sehr früh schon mich an politische Fragen rangeführt. Also um es mal deutlich zu sagen, ich habe, während ich ihm die Glatze gekrault habe, immer Rias abends gehört und auch gewusst, dass ich das niemand erzählen darf. Und ich habe seit meinem 7. Lebensjahr gewusst, was ein Spitzel ist. Den kann ich heute noch mit Namen sagen. Der hieß Willy Baum. Und er wusste ganz genau, dass wir da sehr, sehr aufpassen mussten. Also das habe ich alles miterlebt. Und ich habe auch erlitten schon als Kind, dass es da ein Land gibt, das auch mein Land ist, zu dem ich nicht kommen kann. Etwa die großen Raddampfer auf der Elbe, auf denen Hamburg stand. Aber nur die Vögel konnten dahin fliegen, aber nicht ich.
Sie sagen, Sie sind in einer Minderheitensituation aufgewachsen, nämlich in einem Elternhaus, in einem christlichen Elternhaus. Ihr Vater war auch Pfarrer. Sie waren eine große Familie. Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater? Wenn man das liest, bekommt man den Eindruck, auch Ihr Vater war ein sehr mutiger Mann, ein sehr regimekritischer Mann. Er drohte sogar, verhaftet zu werden. Ja. Und dennoch gab es eine Phase, wo Sie sich mit ihm auseinandergesetzt haben, weil er ihn offenbar nicht kritisch genug war.
Ja. Also zunächst mal kann ich nur mit großem Respekt und mit Dankbarkeit von meinem Vater sprechen. Wenn ich nur sehe, was ich seiner Bibliothek verdanke oder der Art, in der er uns als Kindern bei Stromsperren Geschichten erzählte, als er gerade Thomas Manns Josef und seine Brüder las, hat er das gewissermaßen dann immer gleich nacherzählt, früh im Bett. Dann hat er aber später, er hat mir vorgelesen aus dem Buch, da war ich 14, Im Westen nichts Neues, und hat sich da an seinen Vater erinnert, den er ja gar nicht wirklich hat kennenlernen können, weil er 1914 schon gefallen war. Er hat mir damals schon was erzählt davon, wie verführbar auch ein Volk ist, und zu dem gehörte auch mein Großvater, der auch wie alle anderen begeistert 1914 mit in den Krieg gezogen war. Wir waren 7 Geschwister, keiner von uns hat im normalen Wege Abitur machen können. Und mein Vater war in seiner ganzen Haltung, etwa auch was die Wahlen anlangte und so, sehr mutig und hat Leuten, die in Schwierigkeiten waren, in besonderer Weise auch beigestanden. Das hat mich immer auch begeistert oder wie soll ich sagen, oder mit großem Respekt erfüllt. Andererseits hatte ich dann den Eindruck, so als 15-, 16-Jähriger, der könnte ruhig ein bisschen politischer predigen. In den Texten steckt doch sehr viel mehr. Aber da war er anders erzogen, offenbar. Und als ich den Wehrdienst verweigerte, haben mich meine Eltern nicht unterstützt. Und das hat einen tiefen Riss auch gegeben. Und manche meiner politischen Aktivitäten fand mein Vater nicht richtig, weil er meinte, ich übersähe doch wohl nicht, welche Folgen das haben könnte. Das ging bis ja in die Zeit, in die Ende der 80er Jahre hinein, wo mein Vater mir sagte, Friedrich, pass auf, dass du nicht mit dem CIA in Verbindung kommst. Ich sag, warum bist du das, Herr Vater? Du hast Kontakt zu den Mitgliedern der amerikanischen Botschaft. Wer ihm das gesagt hat, weiß ich eigentlich nicht. Ich weiß inzwischen aber auch, dass die Berichte, die meine Freunde aus der amerikanischen Botschaft, das waren ganz nette, wunderbare Menschen mit ganz schönen Diskussionen, die wir da geführt haben, auch in unserem Kreis, die haben natürlich ihre Berichte, das wollte ich auch, dass die Berichte weitergeben, dass sie wissen, wie es wirklich ist, natürlich auch im Durchschlag an die CIA weitergeben. Und diese wiederum wusste die Staatssicherheit, weshalb ich dann später als ein CIA-Agent gehandelt wurde.
Ihr Vater hatte offenbar Sorge um den Sohn Friedrich, was ja nachvollziehbar ist. War für
Meine Mutter besonders, die wollte nicht, dass ich ins Gefängnis komme, weil sie auch wusste, wie in den DDR-Gefängnissen politische Häftlinge kaputt gemacht wurden.
War für Sie eigentlich von Anbeginn klar, dass auch Sie Pfarrer werden wollte? Sie sagten ebenso nebenbei, das sollten Sie vielleicht noch mal erklären, dass Sie den Wehrdienst verweigert haben, 1962. War das ja wohl ein Jahr nach dem Bau der Mauer. Wer den Wehrdienst verweigerte, wurde Bausoldat. Ja. Wie war das bei Ihnen?
Das gab es damals noch gar nicht. Also für mich stand dann eigentlich nur, tja, ein Militärgerichtshof, ich weiß nicht, wie der hieß, jedenfalls zur Debatte. Man wusste überhaupt noch nicht, wie man mit denen umgehen wird. Und in meinem Studium waren es nur 3 und es waren zufällig meine besten Freunde. Da haben wir verweigert. Und diese Bausoldatenregelung gibt es ja erst seit 1965.
Und welche Auswirkung hatte das denn für Sie, dass Sie den Wehrdienst verweigerten? Eigentlich war das ja, oder nicht nur eigentlich, es war ja karriereschädlich. Sie konnten aber dennoch Theologie studieren. Ja. Das haben Sie ja getan.
Ja, das ist ja während des Studiums. Ich habe 1962 angefangen zu studieren und da waren dann diese Musterungen und habe ich dann einen Text formuliert. Der hatte auch was damit zu tun mit der Lektüre eines Menschen, von dem ich sehr, sehr viel gelernt habe, sehr früh schon, sagen wir seit meinem 15. Lebensjahr. Das ist zwar der Karl Friedrich von Weizsäcker, der Philosoph und wie gesagt auch Theologe und Physiker und der mir sehr viel über die Welt klar macht, in welcher Gefahr sie ist. Und ich sah damals schon, dass militärische Lösungen der Konflikte, vor denen wir stehen, keine Lösung sind, sondern das Problem sind und Aufrüstung das Problem ist. Und ich mich an diesem System nicht beteiligen wollte und niemals mehr. Das hatte ich durch Lektüre von Dietrich Bonhoeffer und auch sehr früh in der DDR übrigens erschienen, beides Wolfgang Borchert gesehen. Ich werde niemals einen Eid schwören, den nämlich unbedingten Gehorsam mir abverlangt wird. Keinesfalls. Also dafür war ich bereit, alles hinzugeben. Es gehörte sehr früh irgendwie zu meiner Würde, das nicht zu tun.
Aber es hatte keine gleichsam existenziellen Folgen. Sie konnten ihr Studium fortsetzen, Sie konnten Pfarrer werden.
Ja, interessant ist ja, dass die DDR häufig ihre eigenen Gesetze, wenn man sich das Strafgesetzbuch der DDR, das ist ein der Horrorkatalog, was die politische Strafjustiz anlangt, kann man sich nur wundern, dass sie vieles, was da drin stand, gar nicht anwendeten. Aber das hing wie ein Damoklesschwert immer überall. Ich habe in einem meiner ersten Bücher auch geschrieben, die eigentliche Regentin in der DDR war die Angst. Die waren nicht so schlimm, wie sie hätten sein können nach ihren eigenen Gesetzen. Aber sie wussten Angst diszipliniert. Und du wusstest nicht, was mit dir passiert. Und mein Freund Bernd Winkelmann wusste auch nicht, was mit ihm passiert. Wir durften weiter studieren. Dann gab es dann später Rückstellungsanträge, als ich dann Vikar wurde und ein Studentenheim leitete. Und man hat mich einfach nicht eingesperrt. Aber zwei andere hat man eingesperrt. Man hat also Exempel statuiert und bei anderen das nicht gemacht. Ich weiß auch warum. Steht übrigens auch in anderen Zusammenhängen, dann später auch in den Stasi-Berichten. Man wollte keine kirchenpolitischen Verwicklungen und man wollte vor allen Dingen, glaube ich, das wussten die Kommunisten aus ihrer eigenen Geschichte, man wollte keine Märtyrer schaffen. Aber sie dachten immer, durch Angst und durch Bespitzelung könnten sie uns irgendwie disziplinieren, was ja zum Teil auch gelungen war. Stellen Sie sich vor, ich habe 62 angefangen zu studieren. 5 der 25 Studenten haben wir schon während des Studiums enttarnt. 5! Leben kann man hier nur, wenn man auch etwas dafür tut, dass sich das verändert. Und man kann hier auch nur leben, wenn man dabei Freunde und Verbündete hat.
Engagement für Freiheit und Gerechtigkeit.
Herr Schollmer, Sie haben ja gerade geschildert, wie Sie doch früh ein sehr politisch denkender und ja auch handelnder Mensch war. Welche Bedeutung hatte für Sie das Jahr 1968 und damit meine ich vor allen Dingen den Prager Frühling und die Zerschlagung dieser Bewegung, denn im Sommer 1968 vielleicht auch Bedeutung dessen, was Sie ja mitbekommen haben an Jugendbewegung aus den westlichen Demokratien?
Ja, wir konnten glücklicherweise, das ist auch eine Frucht der Entspannungspolitik, die Mauer durchlässiger machte. Wir konnten uns regelmäßig mit Studenten aus Göttingen, da habe ich übrigens auch Benno Ohnesorg kennengelernt, wir konnten uns mit Studenten aus dem Westen treffen. Die hatten auch linke Ideen, die wollten aber nicht diesen Sozialismus, den wir hatten. Später die Linken in den 70er Jahren wollten einen abstrakten Sozialismus, haben uns über den Sozialismus belehrt, da waren wir für die Reaktionäre. Das war alles ganz schwierig. Aber 68 war für mich und viele meiner Freunde eine so große Hoffnung, dass nämlich es möglich sein könnte, dass nicht das Kapital und das Geld in einer Welt herrscht, dass kein Mensch mehr durch einen anderen Menschen ausgebeutet oder der eine auf Kosten des anderen lebt und es sich gut sein lässt, dass das weiterhin nicht da ist, also eine sozialistische Gesellschaft, in der gleichzeitig die Entfaltungsfreiheit des Einzelnen gewährleistet ist. Und diese Verbindung von sozialer Gerechtigkeit und persönlicher Entfaltungsfreiheit und auch politischer Freiheit, Meinungsfreiheit, Organisationsfreiheit, Reisefreiheit, dass das alles möglich würde. Und meine Begeisterung, ich bin damals mit meiner Verlobten im August nach Prag gefahren und wir haben uns dort verlobt. Das war so ein
in so einer Zeit so ein bewusster politischer Akt, ein privater und politischer Akt gleichermaßen.
Dort aus, ja. Und dort zu erleben, also den Empfang Titos, wie die Menschen, die dort zu Tausenden kamen und das erste Mal seit 1948 freiwillig kamen, um Tito zu bejubeln. Und ich habe gemerkt, auch dass die Staatsführer jetzt nicht nur aus dem Volk kamen, sondern im Volk blieben, daran verankert blieben. Also ich habe die wunderbaren Diskussionen auf den Straßen Prags nachts erlebt und habe damit da auch etwas erlebt, was 1989 DDR übrigens völlig unerwartet, aber auch ähnlich passierte. Die hohen Herren stiegen von ihren Tribünen herunter und redeten mit den Leuten. Und sie redeten nicht im Schutze ihrer Sicherheitsleute, sondern hier galt das Argument. Und wissen Sie, was ich da erlebt habe? Wie klug einfache Leute sein können, wie wunderbar die Arbeiter dort waren und wie friedlich das alles ablief. Das hätte gelingen können, wenn nicht die Brezhnev-Doktrin eingesetzt hätte.
Und sowjetische Panzer diese Bewegung niedergewalzt hätten.
Und wie? Und das ist ein tiefer Einschnitt in meinem Leben, aber ich habe von den Hoffnungen des Prager Frühlings nie gelassen, fand deshalb dann auch wunderbar die Texte von Charta 77, die rübergeschmuggelten Texte von Václav Havel, oder ich hatte kennengelernt den Ordinarius für Philosophie Milan Machowetz, schon 1967 hatte ich den nach Halle eingeladen als Student und der hat über Bergpredigt und Marxismus geredet. Das erste Mal, dass ein Marxist dialogfähig war. Wunderbar. Und habe ihn, also würde man sagen, auch diesen auch solchen Menschen, der selber ja seit Zeitlebens ein Kommunist geblieben ist und nachher sehr viel dafür erlitten hat, dieser große Milan Machowitz, der hat mich sehr, sehr stark geprägt. Und dann eben auch eine Theologie, die von Leuten inspiriert worden waren, die aus der DDR vertrieben worden waren, wie Ernst Bloch. Das hat dann ein Theologe, Jürgen Moltmann, eine Theologie der Hoffnung aufgenommen. Und solche Dinge, 1964 schon, haben mein Leben begleitet. Die Theologie der Hoffnung heißt ja auch, etwas zu tun dafür, dass die Hoffnung erfüllt wird. Oder wie Ernst Bloch sagte, an der Hoffnung gibt es nicht nur etwas zu essen, sondern auch etwas zu kochen.
Nun ist die Hoffnung 1968 zunächst einmal nicht erfüllt, sondern enttäuscht worden. Viele haben ja versucht auszureisen, manche zu fliehen, auf lebensgefährliche Art zu fliehen. Einige sind ums Leben gekommen. Aber die Zahl der Ausreisen nahm ja auch zu. Haben Sie auch manchmal daran gedacht, die DDR zu verlassen?
Na, ich wollte sie ja verlassen, als ich 14 war, als ich gar keine Chance hatte, als dass ich hätte staatlich geprüfter Rübenerzieher werden können und durfte dann aber doch durch einen wunderbaren Zufall, hat eine Frau auch etwas gewagt, mir dann eine Zulassung geschickt, ohne die Schulleitung darüber zu informieren, dass ich 10. Klasse machen konnte. Das war 1958, da hat meine Mutter gesagt, alle oder keiner, wir reißen die Familie nicht auseinander. Das war schon richtig. Und sonst habe ich daran nicht gedacht. Ich war seit 1970 Pfarrer, ich hatte ein Ordinationsversprechen abgegeben für die Menschen, die da leben, da zu sein. Das habe ich auch versucht und habe nur einmal 1981 haben wir mal so vielleicht 3 Monate lang überlegt, ob wir nicht zu allein sind, meine Frau und ich, ob wir nicht weggehen und sagen, ob wir, wollen wir das weiter unseren Kindern zumuten, und die hatten es wirklich in der Schule auch nicht leicht. Andererseits will ich rückblickend nicht vergessen, dass es auch viele Lehrer gab, die die Kinder, die es aus politischen Gründen schwer hatten, geschützt haben, gefördert haben, begleitet haben, denen als gewissermaßen die Kinder immer wichtiger waren als Margot Honecker, die gab es auch. Das will ich auch nicht verschweigen. Aber nur einmal habe ich das gedacht. Und zweitens habe ich versucht, Menschen zu ermutigen in meiner Arbeit, etwa als Studentenpfarrer, etwas zu tun, dass es nicht so bleibt, wie es ist. Und nicht bloß zu meckern und nicht bloß sich in die Innerlichkeit, sagen wir, der privaten Stube und des Protestes am Fernseher zurückzuziehen, sondern auch selber was zu unternehmen. Etwa in Rüstungsfragen, etwa in Ökologiefragen. Und so haben wir dann auch in den 80er Jahren dann mit sehr vielen politischen Eingaben, denen wir lang gearbeitet haben, uns in die Debatten eingemischt. Ich dachte, leben kann man hier nur, wenn man auch etwas dafür tut, dass sich das verändert. Und man kann ja auch nur leben, wenn man dabei Freunde und Verbündete hat. Und die hatte ich im Land, ich hatte immer gute Freunde. Und wenn ich gegangen wäre, ich hätte das Gefühl gehabt, ich hätte sie verraten. Und worüber ich mich besonders freue, dass aus meiner Studentengemeinde in Merseburg sind sie eigentlich alle da geblieben und haben alle an ihrem Ort etwas getan. Schwerter, die zu Pflugscharen werden, die Brot bringen und nicht Tod, und Spieße, die zu Winzermessern gemacht werden, damit nicht Blut fließt, sondern Wein.
Schutz unter dem Dach der Kirche.
Bot denn da die Kirche eben doch eine Art Schutzraum, um politisch aktiv zu werden, auch, sagen wir es mal etwas überhöht, Opposition zu organisieren?
Ja, mit dem Wort Opposition sind wir sehr vorsichtig umgegangen. Was ich dann seit Mitte der 80er Jahre auch für völlig falsch hielt, denn Opposition gehört zu einem demokratischen Staat und ist nicht mit Gegnerschaft zu verwechseln. Das haben die Kommunisten aber gemacht. Aber die Kirchen, hier insbesondere die evangelische Kirche, etwa in den Studentengemeinden, in den Akademien, in den jungen Gemeinden, in den Hauskreisen, in den Synoden, waren Orte, in denen das ausgesprochen wurde, was sonst offiziell nicht ausgesprochen wurde, was die Menschen aber dachten. Und dazu brauchten wir dann auch, das war ja dann nach dem Grundlagenvertrag von 72, leichter möglich, haben dann eben auch Westmedien Dinge, die wir gemacht haben, aufgegriffen und dann in die DDR zurückgesendet. Denn wir hatten ja ganz geringe Möglichkeiten, das, was wir sagten und dachten, irgendwie in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber die Kirche war ein Schutzraum, sie war in vielem auch eine Art Schutzmantel Madonna, auch für Menschen, die nicht sich als Christen verstanden, aber die Kirche als einen Ort der Freiheit oder, wenn man so will, auch einen Ort des geistigen sich Freischwimmens entdeckt haben. Man lese einfach mal den Roman von Schindhelm über seine Zeit in der Merseburger Studentengemeinde.
Und sie wurden im westlichen Teil Deutschlands bekannt, auch populär. Hat sie das geschützt und hat ihnen das geholfen?
ich glaube, das hat mich geschützt und mich gleichzeitig bedroht. Also der Mielke hat das erste Mal mich im Oktober 1982 gesehen im Fernsehen. Und die hatten ja vor nichts mehr Angst als vorm Westfernsehen. So. Und seitdem ist dann auch diese Rundum-Beobachtung und auch die Rundum-Zersetzung, wenn man sich diese Kataloge der Menschenzersetzung mal anguckt, das ist schon ein übles Kapitel, wie man also eine große emanzipatorische Idee des Sozialismus zerrütteln konnte, wenn sie in die Hand der Tscheka kam oder in die Hand der Staatssicherheit kam oder in die Hand dieses menschlichen und geistigen Kretens Erich Mielke. Es war auch oft beängstigend und meine Frau hat 1983 so ganz schwere auch Herzrhythmusstörungen gehabt und hat dann auch mal gesagt, du, ich halte das so nicht mehr weiter aus. Man muss sich auch vorstellen, die haben in die Therapiegruppe meiner Frau, die hat Psychotherapie gemacht, so und so, ne? Da haben die auch Leute reingeschickt, die angeblich politisch gelitten hatten. Die waren aber nur dazu da, das abzuhorchen, was die anderen dort gesagt haben. Das halte ich für ganz schlimm. In der Seelsorge war das übrigens auch so. Es kamen Bedrängte zu mir, die ich dann unterstützt habe. Und dabei kamen sie schon von der Stasi geschickt. Sie wurden aus ihren Positionen wie eine Lehrerin entfernt, sodass wir dachten, es ist eine wirklich Verfolgte. Und ihr Mann saß im Gefängnis. Die hatten ein Haus gebaut. Wer ein Haus gebaut hat und da nicht kriminell geworden ist, konnte keins bauen. Aber der war im Gefängnis und sie wurde als Lehrerin geschasst und war dann eine der übelsten Zuträgerin der Stasi.
1983 war ja auch für Sie ein wichtiges Datum. Schwerter zu Pflugscharen waren ja so etwas wie ein Symbol der, ich nenne es nochmal, Opposition in der DDR. Und sie ließen im Lutherhof zu Wittenberg, Anlass war der 500. Geburtstag Martin Luthers, buchstäblich Schwerter zu Pflugscharen umschmieden. Es war unmittelbar vor dem Kirchentag. Sicher können sich daran besonders erinnern, denn das war spektakulär und wurde auch von den westlichen Medien beachtet und natürlich auch von der Stasi.
Ja, also zunächst mal haben wir vermieden, dass das offizielle Fernsehen dabei war, weil wir fürchteten, dann wissen die das auch, denn die wurden auch beobachtet auf Schritt und Tritt. Das war damals Peter Merseburger. Ich habe da ein kleines Team getroffen und die wollten filmen, der Peter Wensiarski, und die wollten im Gottesdienst filmen. Und ich sagte, nee, im Gottesdienst bitte nicht, das stört hier, kommt aber morgen Abend auf dem Lutherhof, da passiert was. Habe auch nicht gesagt, was. Und in der Zeit hat keiner in unserer Gruppe was weitererzählt. Das war unser großes Glück. Zweitens, die Stasi war in Mengen da, hat aber nicht eingegriffen. Das hat wohl damit zu tun, dass Richard von Weizsäcker, der damals Gast des Kirchentages war und schon designierter Bundespräsident, in der Nähe war. Sie wollten da keinen Eklat. Dass uns das gelungen ist, obwohl die in Mengen da waren, die hätten ja nur die Schnur zum Gebläse durchstechen brauchen es. Oder einer hätte, weil während wir das Schwert durch die Menge trugen, entwinden können. Dann die konnten Karate und alles. Also es war also einer der wunderschönsten Abende meines Lebens mit diesen, weiß nicht, wie viele tausend Jugendlichen, die da waren. Und dass die Unterbindung des Vorgangs erst stattfinden sollte, als das Schwert schon längst umgeschmiedet worden war. So, und das ist gewissermaßen auch dadurch nur bedeutsam geworden, dass eben zwei Leute so in der Ecke saßen und ohne irgendwelches öffentliches Aufsehen dort Aufnahmen gemacht haben. Im Übrigen war es nicht nur das Schwert umschmieden, sondern auch das, was wir dazu gesagt haben, das wir dazu gesungen haben. Ein jeder braucht sein Brot, sein Wein und Frieden ohne Furcht soll sein. Das ist es. Ein jeder braucht sein Brot, sein Wein, nämlich Schwerter, die zu Pflugscharen werden, die Brot bringen und nicht Tod, und Spieße, die zu Winzermessern gemacht werden, damit nicht Blut fließt, sondern Wein. So, das war der Impuls. Und ich habe da einen Text dazu gemacht. Man würde heute sagen, das ist ein Konversionstext gewesen. Das ist ein Gedanke, der dann später erst mit Gorbatschow 85 aufkam. Also wir werden unsere Raketenmäntel zu Wasserbehältern umformen und unsere Kampfhubschrauber zu Rettungshubschraubern und so. Also diese Konversion. Und dies steht ja nun auch im Jahre 2009 immer noch an. Das Volk etwas zu Wege gebracht, was wir diesem geduckten, entmündigten Volk der DDR oder der Deutschen in der DDR wirklich nicht mehr zugetraut hatten.
Die friedliche Revolution.
Sie haben ohnehin viel geschrieben, auch Thesen formuliert, immer wieder zu den Kirchentagen. Sie selber schreiben, ich zitiere einmal, wir wollten nicht die Abschaffung des Sozialismus, sondern grundlegende demokratische Reform. Zitat Ende. In Kurzfassung, welche vor allen Dingen waren das?
Na, das waren zunächst einmal die der Denk- und Meinungsfreiheit. Nicht, dass man sich nur persönlich etwas zu Hause denkt, sondern diese Meinung auch einbringen kann in die Diskussion. Zweitens, dass man das Wahrheits- und Machtmonopol der SED und ihrer gerontokratischen Führungsklique, dass man die los wird. Und dass man anknüpft an Ideen des frühen Marx, der den Menschen aus allen Entfremdungen befreien wollte. Und Marx sprach von der Totalität der menschlichen Beziehung. Also es im Ganzen zu sehen und dass der arbeitende Mensch zugleich auch der künstlerische Mensch sein kann und dass Arbeit von dem Jochcharakter befreit wird. Ich glaube, sie wird nie von dem Entfremdungscharakter, aber jetzt vom Jochcharakter befreit wird und dass es zu einer freien Assoziation freier Individuen kommt, so wie es schon im Kommunistischen Manifest hieß. Das Perfide aus deren Sicht war ja, dass wir uns häufig auf marxistische Quellen bezogen haben. Ich habe als Studienstudent später als Studentenfahrer und dann auch als Dozent am Predigerseminar haben wir sehr intensiv auch Marx gelesen, im Original und nicht den Verschnitt von Honecker und den Ideologen der SED.
Herr Schorlemann, lassen Sie uns genau 20 Jahre zurückgucken. Am 7. Mai 1989 fanden Kommunalwahlen statt. Rückblickend betrachtet, war das sozusagen der Anfang vom Ende der DDR? Ich meine damit die Wahlen selber und vor allen Dingen dann die Proteste, ja, die sich ja ausgeweitet haben. Ja. Dann 1989 die Zahl der Ausreisen, ja, die ständig gestiegen ist.
Also jedenfalls ist das eine Zäsur gewesen. Und zwar wurden die Wahlen beobachtet an verschiedenen Orten, ohne dass wir uns abgesprochen haben. Das passierte im ganzen Herbst 1989 auch. Wir machten Gleiches, ohne uns abzusprechen. Man muss sich nochmal vorstellen, was es für eine Zeit war, in der etwa in dem Haus, in dem ich wohnte, war ein einziger Telefonanschluss für 30 Leute da. Ne? Also so, wir konnten uns so gar nicht absprechen. Also die Opposition, die gerade aus der kirchlichen Friedensbewegung kommend, hatte sich so organisiert, dass die Staatssicherheit nicht mitbekam, wie wir uns organisiert haben. Dann hätten sie nämlich zugeschlagen. Sie hatten vor nichts mehr Angst als vor einer organisierten Opposition. Wenn sie isolieren konnten, sagen wir eine Gruppe in Rostock, eine Gruppe in Leipzig, eine Gruppe in Wittenberg, da wussten sie dann auch, welches ihre Matadoren sind, die sie beobachten mussten. Und jetzt passiert es, dass Leute die Wahlen beobachteten und mit auszählten, wir übrigens in Wittenberg auch, und mitbekamen, dass sie noch gewissermaßen in der zweiten Stelle hinterm Komma logen. Die ganze Wahl war selber eine Lüge, ja. Also, und die Proteste danach waren ja in doppelter Weise. Sie reagierten einerseits auf das, was in Polen mit dem runden Tisch passiert war, den wir ja sehr, sehr viel verdanken. Man sagt, wenn man über den Herbst 89 spricht, dann nicht ohne die Polen. Zweitens war da etwas im Gange im Mai, was ja ganz große Hoffnung auslöst. Das waren die trauernden Studenten, die um einen KP-Funktionär trauerten, der Liberaler gewesen war und die dann Demokratie forderten und auf eine so wunderbare Weise friedlich waren. Das wurde zusammengeschlagen dann am 4. Juni. Und trotzdem haben diese kleinen Gruppen nach dem 4., 5. Juni nicht resigniert. Aber es gab im Sommer einen Sommer der Depression, der so viele Leute abhauten. Und Honecker dann sagte, man soll ihnen keine Tränen nachweinen. Es war vielleicht der revolutionärste Satz überhaupt, weil er die Wut der Leute, dass unsere jungen Leute gehen weg, die besten Leute gehen weg, die Ärzte gehen weg, die guten Handwerker gehen weg, unsere Kinder gehen weg. Das Volk weinte und war verstört.
Und Honecker wissen, sagt, dass in diesem Jahr immer mehr Jugendliche die DDR verlassen haben, auf abenteuerlichen Wegen, ja, über Ungarn nachher.
Ja. Auch häufig auch Leute aus der Opposition, aber im Wesentlichen Leute, die eigentlich ein anderes Leben führen wollten. Das waren nicht so viele, die genuin politische Gründe hatten, aber die einfach die Schnauze voll hatten, in diesem Land den Menschen so gegängelt wurden. Und im Übrigen war es auch wirtschaftlich ja doch auch immer katastrophaler geworden.
Herr Schorlemann, der 9. Oktober dann 1989 war ein ganz wichtiges Datum. Wenn man Sie liest und hört, hat man den Eindruck, das war fast der wichtigste Tag. Sie haben zum Beispiel gesagt, eigentlich hätte nicht der 3. Oktober, der Tag der Wiedervereinigung 1990, zum Nationalfeiertag werden sollen, sondern in Erinnerung an den 9. Oktober 1989, an eine große Demonstration in Leipzig, die friedlich blieb.
Völlig unerwartet friedlich blieb. Und wie wir wissen, waren sogar die Blutkonserven vorbereitet und die Krankenhäuser waren vorbereitet und die Stadien waren vorbereitet. Und es kamen trotz dieser Angst nicht etwa 7.000, auch nicht 17.000. Es kamen 70.000 und die Staatsmacht resignierte davor. Und aus dem Volk kam der wunderbare Satz, der leider bei den Festreden häufig falsch betont wird. Sie riefen einfach, wir sind das Volk. Wir sind das Volk. Nicht wir sind das Volk, sondern wir sind das Volk, nicht ihr. Und der Mann, in den man große Befürchtungen gesetzt hatte, der erfüllte nicht die in ihn gesetzten Befürchtungen, um das mal so als Sprachspiel aufzunehmen, nämlich der Egon Krenz. Es kam nicht zu dem befürchteten Massaker. Und einen Tag vorher hatte es ja auch in Dresden schon Regelungen gegeben, der Gruppe der 20, gewissermaßen die scharf gemachten Hunde waren schon bis an 20 Zentimeter an die Kehlen der Leute gegangen. Und sie gaben dennoch nicht auf. Sie überwanden ihre Angst. Und dieser Tag in Leipzig ist für mich ein Tag der Besonnenheit, der Zivilcourage, des Mutes und der Demokratie. Dinge, die wir jetzt brauchen. Und es ist ein Tag, an dem sich emotional etwas heftet. Nämlich ein Ereignis, da hat das Volk etwas zu Wege gebracht, was wir diesem geduckten, entmündigten Volk der DDR oder der Deutschen in der DDR wirklich nicht mehr zugetraut hatten. Für mich auch ein erlösender Tag. Und wir wissen auch, dass das Signalwirkungen für viele andere Städte hatten. Im Übrigen hat damals auch das Westfernsehen, der Westrundfunk uns geholfen, die nicht vorhandene Organisation dadurch darzustellen, dass die immer Bilder und Berichte brachten und die anderen das in ähnlicher Weise nachmachten. Also die wichtigste Zeit der demokratischen Erneuerung dieser friedlichen Oktoberrevolution in der DDR, kann man sagen, geht vom 2. Oktober bis zum 9. November oder noch vielleicht zugespitzt auf den Tag vom 9. Oktober bis zum 9. November. Ich hatte Sorge schon an diesem Abend, dass der demokratische Impuls abnehmen wird und der Impuls, sich der Bundesrepublik einfach anzuschließen, zunehmen würde.
Der Fall der Mauer am 9. November.
Sprechen wir über den 9. November, den Fall der Mauer, die Öffnung der Mauer, die friedliche Öffnung der Mauer durch das Volk, ja. Durch wir sind das Volk. Wie haben Sie diesen Tag selber erlebt und wie haben Sie ihn damals empfunden, interpretiert?
Ja, also zunächst mal, das war der wichtige Abend der friedlichen Revolution bei uns in Wittenberg. In allen großen Sälen versammelten sich Menschen, Tausende und Abertausende. Etwa in der großen Sporthalle war ich, da waren etwa so 7.000 Menschen da und wir haben uns dort mit den Machthabern auseinandergesetzt. Also war alles ganz zivilisiert, aber völlig ohne innere Zensur. Und die haben sich dem Gespräch gestellt. Und wir waren dabei, die alte Machtelite abzulösen und den friedlichen Weg in die Demokratie zu organisieren. Die einen schossen nicht und die anderen hängten nicht auf. Das war das Prinzip. Und als wir dann abends zusammensaßen, spät abends, kam dann die Nachricht und ich wurde im Deutschlandfunk gefragt, wie ich darüber dächte. Und mein spontanes Gefühl war nicht überschwängliche Freude. So, ich dachte, das ist in der Tat unser Ziel. Aber bitte nicht jetzt. Jetzt müssen wir erstmal die Dinge unter uns regeln, sonst geht alle Aktivität und alles Sehnen und Hoffen jetzt in den Westen, wenn die Leute sehen, wie es im Westen wirklich aussieht. Das ist ja dann auch wirklich passiert. Also ich hatte Sorge schon an diesem Abend, dass der demokratische Impuls abnehmen wird und der Impuls, sich der Bundesrepublik einfach anzuschließen, zunehmen würde. Aber ich habe mich an dem Abend auch gefreut, hat es auch gesagt. Ich freue mich, dass meine Tochter Uta jetzt ihre Freundin Anja, die aus Heidelberg stammte, aber die sie nie sehen durfte, für die hatten sie ein Einreiseverbot, dass die jetzt drüber gehen kann. Das hat sie auch in der Nacht getan. Und nach wie vor, muss ich sagen, hinterher sagen, das ist doch ein Wahnsinnstag der deutschen Geschichte. Nur, dass es der 9. November war, passte mir auch überhaupt nicht.
Gut, wegen der anderen Erinnerung, an andere Ereignisse des 9. Ja. November.
Wegen 23 und 38, ja.
Wegen dieser Daten. Aber ihr Ziel war damals immer noch auch nach der Öffnung der Mauer eher die Reform des Sozialismus in der DDR und nicht die deutsche Einheit. Damit gerieten sie ja wieder im Grunde, wie viele Intellektuelle, in eine Minderheitenposition, denn die Mehrheit der DDR-Bürger wollte denn durchaus
die Einheit. Das sind dieselben häufig, die heute darüber sich beklagen, dass es ihnen nicht so gut geht, wie ihnen versprochen worden war. Ich sage, aus falschen Versprechungen werden oft auch richtige Enttäuschungen. Das konnte so schnell nicht gehen. Also ich und viele meiner Freunde waren davon ausgegangen, dass die beiden Systeme, so wie sie sind, dass das nicht zusammenpasst. Dass also der Flansch nicht passt bei den beiden Systemen. Zweitens, das war das Wichtigere. Wir hatten große Sorge, wenn wir an der Frage der deutschen Einheit rühren, könnte Gorbatschow gestürzt werden und der militärische und sicherheitspolitische Apparat der UdSSR unter Ligatschow oder Romanow oder wie die alle hießen, würde das Ganze wieder zurückdrehen, weil man befürchten musste, dass damit das Ende der Sowjetunion und des Sowjetreichs gekommen war. Uns war das große D der Demokratie in dieser Phase jedenfalls viel wichtiger als das große D Deutschlands oder das große D der D-Mark. Wir wollten zunächst die Demokratie, merkten dann aber, dass die Menschen, und das auch völlig verständlich, einfach fasziniert davon waren. D-Mark zu haben, hieß auch, frei zu sein. Eine konvertierbare Währung zu haben, für die man sich was kaufen konnte. Und deutsche Einheit hieß, wir gehören jetzt zur Bundesrepublik. Und das ist auch eine, darf ich sagen, Garantie dafür, dass die Russen sich zurückziehen. Immerhin 450.000 Sowjetsoldaten in unserem Land. Das muss man sich also vorstellen. Und dass das Ganze so friedlich abgelaufen ist, dass Gorbatschow noch im Juni 1990 auf der Parteikonferenz nicht gestürzt wurde, gehört zu den wunderbaren Dingen der Geschichte. Wenn es andersrum gekommen wäre, würden die Geschichtsschreiber sagen, ja, hätten die jungen Revolutionäre damals nicht so sehr an die deutsche Einheit gedacht und das Volk nicht, dann wäre es vielleicht gelungen, aber sie haben daran gerührt. Also im Nachhinein ist man immer schlauer und wir leben häufig auch, wie Ernst Blochmeister gesagt hat, im dunklen Augenblick der Geschichte, während sie geschieht, wissen wir nicht, was geschieht.
Herr Schorn, mal zu Ihrer eigenen Rolle in dieser Zeit, die ich gerade Wendezeit nennen wollten, wogegen Sie allergisch wären, weil es war...
Das war ein Grenzwort, in dem er ein Kohlwort von 82 aufnahm.
Also sprechen wir nicht über die Wende, sondern friedliche Revolution. Da haben Sie eine politische Rolle gespielt. Sie gehörten zu den Initiatoren des demokratischen Aufbruchs, haben dann diesen demokratischen Aufbruch wieder verlassen, sich der SPD angeschlossen. Was waren Ihre eigenen politischen Ziele? Was wollten Sie durchsetzen in dieser Zeit?
Ja, ich kam als Theologe und als Akteur in der Friedens- und Umweltbewegung, kam ich von der Ökumenischen Versammlung für Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung her. Mit unseren Texten, die wir nach einem ganz großartigen, auch großen Diskussionsprozess in Dresden am 30. April beschlossen hatten. Und das waren die Dinge, wir wollten die großen Probleme der Welt und die kleinen Probleme der DDR miteinander zusammenbinden. Also wenn es um Gerechtigkeit geht, dann geht es auch um den Hunger in der Welt, aber auch genauso um das Ende der Entmündigung in der DDR. Und die Zuteilung von Karrierechancen je nach politischer Willfährigkeit. All das wollten wir nicht. Auf der anderen Seite sagten wir, es geht auch um Gerechtigkeit in der Welt. Es ging um Abrüstung in der Welt. Es ging um die Atomwaffen und die Langstreckenwaffen. Und gleichzeitig ging es um die Entmilitarisierung der DDR nach innen. Es ging um eine andere Pädagogik, konfrontative Pädagogik und auch nicht eine Pädagogik, in der immer im Hintergrund die sogenannte einzig wissenschaftliche Weltanschauung der Marxismus-Leninismus stünde. Also es war mir immer wichtig geblieben, links und frei zu sein, wie Willy Brandt das ausgedrückt hat. Also links zu sein heißt für Gerechtigkeit vor Ort und in der Welt mich einzusetzen und das zugleich als ein freier Mensch in einer freien Gesellschaft, in der es unterschiedliche Interessengruppen gibt, die sich nach Regeln miteinander einigen. Und das ist doch eine faszinierende Idee. Und wir können von Glück reden, dass wir hier in Europa und Deutschland zumal auf einer Insel der Glückseligen noch leben, wenn uns nicht gerade die ungelösten Fragen der Weltungerechtigkeit noch überkommen werden.